Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast war schon mal zu Gast gewesen, und das vor etwa 15 Monaten. Damals haben sie noch etwa halb so viele Kunden gehabt wie heute, also die Kundenzahl verdoppelt und das verwaltete Vermögen innerhalb von diesen 15 Monaten sogar ein bisschen mehr wie verdreifacht. Heute verwaltet es gut 110 Millionen Franken für ihre Kunden. Etwas ganz Wichtiges, was sie gemacht haben in dieser Zeit, die recht gezogen hat, ist, dass sie Anlegen für Kinder ermöglichen, also nicht das Kind selber anlegt, sondern dass man kann für sein Kind anlegen. Vielleicht, wer schon ein bisschen sich auskennt in dieser Schweizer Fintech-Szene, weiss, um wer es geht. Es geht nämlich um Findependent und den Gründer und Geschäftsführer Matthias Briner. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahr von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Die Podcast-Folge wird präsentiert von der BKW. So tönt es, wenn deine Firma Geld spart. Mit der Installation von einer Solaranlage verbesserst du die Rentabilität von deinem Unternehmen und gehst nachhaltiger in die Zukunft. BKW. Wir machen Lebensräume lebenswert. Hey, hoi Matthias, schön, bist du, wie geht's?
Hoi Nico, merci mal für die Einladung. Super, wie geht's dir?
Mir geht's mega gut, ich freue mich extrem. Bin nämlich seit unserem Interview das letzte Mal selber Kunde bei euch. Also ich habe dort wirklich auch angefangen über Findependent investieren. Bin super happy. Du weißt auch aus Vorgesprächen und anderen Gesprächen, die wir schon hatten, ich bin selber ziemlich finanzaffin, teste gerne aus. Und wir kommen nachher sicher noch darauf zurück. Ich tue dann nachher meine Rendite, die ich jetzt hatte, in diesem Jahr doch auch mal noch veröffentlichen hier im Podcast. Hey, Findependent, für die, die es jetzt nicht kennen, was macht ihr?
Findependent ist eine Anlage-App und das Ziel von uns ist eigentlich einfach, dass wir möglichst vielen den Zugang zum Anlegen ermöglichen können. Vor allem auch den Leuten, die sagen, hey, ich verstehe, ich sollte langfristig anlegen, weil es halt auf dem Sparkonto einfach nichts gibt fürs Geld oder fast nichts gibt fürs Geld, aber die es nicht wollen, selber machen. Also wir übernehmen dann eigentlich auch das Anlegen für Kunden, wir entscheiden, wie es angelegt wird, kümmern uns um die Finanzmärkte und Kunden müssen eigentlich nur entscheiden, wenn sie wie viel wollen einzahlen und können es auch jederzeit wieder rausnehmen, wenn sie das Geld brauchen. Also es ist dann fast so einfach wie ein Sparkonto, aber halt langfristig viel lohnender.
Und ihr macht alles. Habe ich da irgendeine Entscheidungsmöglichkeit, um zu sagen, hey, ich möchte irgendwie mehr Aktien, weniger Aktien, ich möchte mehr Obligationen oder ich gebe euch und ihr macht. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also grundsätzlich ist es so, dass bei der Registrierung quasi du ein paar Fragen beantwortest, zum Beispiel, wie lange willst du das Geld anlegen, wie viel Erfahrung hast du schon mit Geld anlegen, wie viel Risiko willst du auch eingehen. Und dann machen wir dir eigentlich einen Vorschlag für eine Anlagelösung. Und dann kannst aber du auch übersteuern. Also wenn du sagst, nein, ich möchte ein mehr Risiko nehmen, einen grösseren Aktienanteil, kannst du das natürlich genau das Gleiche. Kannst du auch sagen, nein, ich möchte ein vorsichtiger unterwegs sein. Das ist der Kunde oder Kundin frei. Ich kann das auch später jederzeit auch noch ändern. Und beispielsweise ein bisschen vorsichtiger starten und später ein bisschen mehr Risiko nehmen, wenn man ein bisschen verstanden hat, wie es so ein bisschen tut, dass es beim Anlegen hochgeht und runtergeht, aber langfristig eben doch hochgeht. Das ist eigentlich die eine Variante, die man ein bisschen mitentscheiden kann. Und wir haben dann auch die Möglichkeit, dass man eine eigene Anlagelösung zusammenstellt. Das ist ab 5'000 Franken möglich. Da kann man eigentlich aus etwa 40 ETFs, die wir vorselektioniert haben, kann man selber auswählen, wie man die will. Gewichten und welche man will und welche das man nicht will. Also dort hat man nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten für die, die sich wirklich interessieren für das Thema.
Also das heisst, es ist eben gleich nicht nur für Leute, die jetzt gar nichts machen wollen und nur euch abgeben und sagen, mach du, sondern auch wenn man ein bisschen selber noch etwas umschichten und etwas zusammenstellen will, braucht man zwar 5'000 Franken, aber ab dem Betrag kann man auch selber noch ein bisschen daran basteln, wenn man das will.
Genau, und das kann ziemlich cool sein, weil du kannst nachher eben das so zusammenstellen, wie du willst, und dann sagen wir, du hast einen Dauerauftrag von 500 Franken, der wird dann automatisch so aufteilt auf alle die ETFs, die du in der Anlagelösung hast, wie du das eingestellt hast. Und das ist eigentlich etwas, was je nachdem nicht möglich ist, wenn du es über einen Broker machst. Du musst wirklich das alles separat immer machen. Kann dann auch ein bisschen teurer werden, je nach Broker. Für das ist super. Was wir nicht haben, sind Einzelaktien. Also wenn du wirklich auf Einzelaktien irgendetwas machen willst, dann musst du das zusätzlich noch jemand anders machen. Aber vor allem mit ETF, glaube ich, haben wir eine sehr gute Lösung.
Da bin ich überzeugt davon. Wie viele Leute machen das selbstständig bei euch? Also ist es wirklich auch ein Bedürfnis? Wird das gemacht oder ist es eher so ein Nice-to-have-Feature, das ihr anbietet, das aber eigentlich niemand nutzt?
Ja, es sind immer ein bisschen mehr. Ich würde sagen, vielleicht langsam sind es etwa 5%. Also immer noch sehr ein kleiner Teil von der Kunden, Kundinnen. Ich glaube, viele schätzen es, dass sie es könnten machen. Aber wenn es du halt dann machst, dann bist du auch selber verantwortlich. Also auch musst du den Aufwand betreiben, du musst mal einstellen. Geht nicht super lang, aber ist halt gleich Aufwand. Und du bist dann ein selber verantwortlich. Und ich glaube, viele sind dann gleich noch happy, wenn sie können sagen, ja, auf Independent machen die das für mich. Was wir gesehen ist jetzt, wo wir auch mehrere Anlagelösungen haben in der App, dass halt auch viele Kunden oder einige Kunden sagen, hey, ich habe einen Topf, wo ich eine eigene Anlagelösung gewählt habe und ich habe einen Topf oder ein Anlageziel, wo ich eine von Independent gewählt habe und ich tue das ein bisschen aufsplitten. Das ist auch noch beliebt.
Und quasi schauen, ob ich selber wirklich besser kann, wie euch vordefiniert.
Genau. Was manchmal witzig ist, wenn dann die Leute fragen, ja, was empfehlen ihr mir denn für die eigene Anlagelösung? Dann sage ich immer, ja, unsere Empfehlung, das sind ja dann unsere Independent Anlagelösungen. Wir empfehlen nicht etwas anderes, als wir für unsere Kunden einsetzen, oder? Mhm. Genau.
Ja, mega spannend. Also, ich mache das eben seit im Januar letztes Jahr ist das erste Interview veröffentlicht wurde. Ich habe dort dich kennengelernt und die App ein bisschen besser kennengelernt und dann entschieden, ab Februar ich investiere. Und zwar wirklich auch, also ich investiere über eure Anlagen zusätzlich. Und da habe ich einen Dauerauftrag laufen. Und ihr seid ja sehr günstig, das macht sie am Schluss aus. Oder eigentlich, es gibt ganz viele Broker und so weiter, aber was ihr sagt, ist, wir sind extrem günstig und es ist eben eigentlich eine Done-for-you-Lösung. Du musst bei uns nicht dich selber darum kümmern, du musst gar nicht auswählen, wir haben das für dich gemacht und das eigentlich zum besten Preis, oder?
Genau. Ich glaube, am Ende vom Tag ist es mega entscheidend, also das Wichtigste muss beim Anlegen, mit Anlegen starten, aber nachher das Zweitwichtigste ist quasi, wie viel von der Rendite, die die Anlage erwirtschaftet, bleiben in meiner Tasche oder in deiner in dem Fall. Und wie viel geht eben halt dann gleich noch an Bank und alle anderen, die auch noch beteiligt sind, oder? Und ich glaube, es gibt sogar wirklich Produkte beim Anlegen, wo die Bank mehr verdient als der Kunde. Und ich finde das soll einfach nicht so sein. Und bei Independent ist es eben genau nicht so. Und das ist eigentlich auch ein bisschen ein Grund, warum wir auch überhaupt mit Independent gestartet haben, weil wir eben das Gefühl haben, wenn wir das komplett digital machen, dann können wir das viel günstiger anbieten und dann können wir den Kostenvorteil, können wir auch in Form von tieferen Gebühren auch wieder den Kunden weitergeben.
Wie sind eure Gebühren? Ich habe erst gerade das Mail bekommen, dass ihr die jetzt sogar nochmal gesenkt habt. Wie hoch sind denn eure Gebühren? Und hast du denn da irgendwie Vergleichswert, wo kannst du sagen, wir sind so viel günstiger oder das macht so viel aus?
Also grundsätzlich, die Gebühr wird berechnet auf der Anlagesumme, die Kunden mit uns anlegen. Das ist ein Prozentsatz von der Anlagesumme. Das ist jetzt in dem Fall 0,4% pro Jahr. Also auf 1'000 Franken, die man mit uns anlegt, zahlt man 4 Franken Gebühren. Das klingt schon noch relativ wenig, ist auch relativ wenig. Und von dem geht dann ein Teil an uns, ein Teil geht an unsere Partnerbank. Und wenn wir jetzt das vergleichen mit einer traditionellen Bank, sage ich, gehe bei der Kantonalbank anlegen, dann zahlt man schnell mal das 3- oder sogar das 4-fache.
Also wirklich deutlich ja, günstiger.
Ja, und es gibt halt auch bei den Gebühren so eine Art Zinseffekt. Also auch eine Gebührendifferenz, die vielleicht nach einem Jahr noch nicht so noch, also in Prozent sowieso noch sehr wenig tönt. Oder ob ich jetzt 0,4 oder 1,2%, dann denke ich mir so, ja, das ist ja beides wenig. Das ist eben nicht beides wenig. Das gibt einen riesen Share über 10 oder 20 oder sogar 30 Jahre. Also reden wir von Tausenden von Franken, je nachdem, wie viel Geld man arbeitet.
Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ihr habt mal so eine Berechnung auf eurer Webseite gehabt, wo ihr das mal konkret gegenrechnet, dass man mal sieht, was für einen Betrag das da rauskommt, weil ja, man unterschätzt es massiv, was also so ein bisschen etwas ausmacht. Und wenn man überlegt, was bei euch in diesen 0,4% wirklich alles drin ist, dann ist es ja wirklich brutal. Also eben, das ist ja ein All-In-Fee, oder? Da kommt gar nichts mehr dazu.
Ja, es kommt schon noch ein bisschen dazu. Wir hätten gerne ein All-In-Fee, weil ich glaube, das wäre noch transparenter, noch besser. Aber wir können es nicht, weil es gibt einfach zum Beispiel Sachen wie Steuern, also Stempelsteuer, das geht halt dann an den Staat. Das können wir wie nicht auch noch abbilden in unseren Gebühren oder Börsenabgaben, aber das ist alles relativ wenig. Also gerade wenn man langfristig orientiert anlegt, dann fallen diese Sachen dann eigentlich nicht mehr ins Gewicht. Was auch noch dazu kommt, das ist noch wichtig, die Kosten von den ETFs. Die haben auch nochmal so Produktkosten, TER, heissen die, Total Expense Ratio. Den Begriff muss man nicht wissen, aber vielleicht läuft man mal über den Weg. Und das kommt auch nochmal dazu. Das ist aber nicht etwas, wo man quasi so als Kosten sieht, sondern das ist eigentlich dann schon bei der Rendite von den ETFs abgezogen. Aber das ist sicher auch nochmal relevant. Eben, wir nutzen sehr günstige ETFs, das heisst, bei uns ist die TER relativ klein. Aber es gibt eben auch viele, gerade Banken, die dort aktiv gemanagte Fonds nutzen. Wenn wir nicht unbedingt darüber reden, aber das Wichtige, um zu verstehen, die sind viel teurer. Und dann geht eigentlich dort, der grosse Teil der Rendite geht eigentlich schon dort weg, bevor man überhaupt Gebühren, die man selber dann hat, die auch nochmal hoch sind, überhaupt zahlt.
Ja, also, eben, man hat nachher höhere Gebühren, teurere Anlage halt, wo immer die Bank wieder ihr Zeug rausnimmt oder genau, der Anbieter genau. Ihr Zeug rausnimmt. Und ihr macht das wirklich extrem kostengünstig. Und ich sehe ja eine Rendite. Und um das noch einfach zu sagen, oder ich habe gesagt, ich bin sehr finanzaffin, ich investiere schon länger selber, auch privat. Und ich habe jetzt einfach da auch mal für mich nach unserem letzten Gespräch und investiert, denkt, hey, jetzt wollte ich mal ausprobieren, mache ich selber besser wie Findependent und es interessiert mich wirklich. Und ich habe jetzt geschaut, ich kann es da gerade aufmachen mit meinem Handy. Ich habe in dem Jahr, in den 15 Monaten, wo sie jetzt sind, wo ich investiert habe bei Findependent, natürlich, hey, Märkte sind gut im Moment, alles okay, aber eine Rendite von 18,3% in 15 Monaten über Findependent-Lösung. Das ist ja schon alles abgezogen, also das ist wirklich meine persönliche Rendite, die ich habe. Und ich muss mir eingestehen, dass ich es selber, glaube ich, nicht besser kann. Es ist nicht ganz so einfach zu berechnen bei mir. Ich habe noch den Broker gewechselt und so in dem Jahr. Es gibt dann so ein bisschen Verschiebungen, aber ja, ich glaube, meinen Anteil Findependent muss ich in Zukunft erhöhen, weil das, was ich selber mache, braucht Zeit und überlege ich mir und habe das Gefühl, ich kann es besser. Und leider kann ich es gleich nicht besser. Also es ist sicher eine Lösung, die wirklich absolut Sinn macht. Ihr habt jetzt
ein extrem schwaches... Ja, das musst du jetzt noch zu mir chippen, oder? Ich glaube, das Coole ist eigentlich, dass du, wie du sagst, das ist eine Lösung, die eigentlich kein Aufwand ist, aber trotzdem super Resultate liefert. Also manchmal haben die Leute auch das Gefühl, hey, zum erfolgreich sein an der Börse muss ich mich selber mit dem beschäftigen, ich muss mich da informieren, regelmäßig etwas machen. Und das stimmt einfach nicht. Oder wichtig ist eigentlich einfach, dass du ein gutes Setup hast, dass du ein gutes Tool hast, vielleicht noch ein Tool für Zülle 3a oder so. Aber wenn du das mal gemacht hast, dann braucht es einfach nur den Dauerauftrag und dann läuft das und es funktioniert. Und das ist eben schon noch cool. Also es braucht einfach einmalig den Effort, um das aufzusetzen und nachher kann man es einfach noch laufen lassen, oder? Und das finde ich aber schon noch wichtig zu wissen. Ja.
Und ich kann flexibel sagen, oder ich verpflichte mich zu nichts, ich kann flexibel sagen, eigentlich hey, so viel im Monat investiere ich, wenn ich merke, ich kann mehr investieren, kann ich den Dauerauftrag anpassen oder auch einfach mal noch eine Extrazahlung machen, wenn ich merke, ich muss weniger investieren, kann ich den Dauerauftrag reduzieren. Ich bin super flexibel und ihr arbeitet halt einfach mit dem Geld, das ich eingezahlt habe. Und es ist genauso, wie du sagst, ich habe einen Dauerauftrag eingerichtet seitdem und der läuft und ich habe nichts damit zu tun, und ich habe 18,3% Rendite in diesem Jahr gemacht, genau. Also wirklich profitiert. Hey, zum Sagen, es ist jetzt gerade eine super Börsenphase, du wirst nicht in jedem Jahr 18% Rendite machen, aber wenn du es auf dem Konto gelassen hättest in dieser Zeit und einfach ein Sparkonto gehabt hättest, dann wäre deine Rendite in dieser Zeit vielleicht irgendwie bei, keine Ahnung, 0,5% oder so. Insofern definitiv eine gute Lösung. Ich habe jetzt am Anfang noch erzählt und es ist sicher auch mega spannend, ihr habt eure Kundenzahl verdoppelt innerhalb von diesen 15 Monaten. Seit wann gibt es euch?
Wir sind gestartet, gegründet habe ich es im 19. Das ist schon bald vor 5 Jahren. Und gestartet sind wir Anfang 21, also vor ein bisschen mehr als 3 Jahren. Genau, und jetzt sind wir bei 12'000 Kunden angekommen. Aktuell wachsen wir sehr schnell, schneller denn je. Das ist super erfreulich.
Also es ist so ein bisschen ein exponentielles Wachstum. Und das Gute, was bei euch ist, für euch als Geschäftsmodell, und das macht es vielleicht nachher gerade spannend, weil man kann jetzt dann gleich auch in euch investieren, ist ja wirklich, ihr habt einerseits, wenn ihr Anzahl Kunden wachset und jeder investiert und gleichzeitig tut jeder vielleicht mit einem Dauerauftrag Geld investieren, dann werden ja die bestehenden Kunden immer wertvoller und die neuen Kunden kommen auch noch dazu. Also es ist so wie, es befördert sich immer gleichzeitig. Darum haben wir ja bei einer Verdopplung von der Kundenzahl in der gleichen Zeit auch eine Verdreifachung vom verwalteten Vermögen. Und eigentlich ist eure Kundenzahl wie weniger relevant und relevanter ist eigentlich das verwaltete Vermögen für euch im Business, oder? Sehe ich ja richtig?
Ja, das ist richtig. Also am Schluss ist das Verwaltervermögen entscheidend, wie viel Umsatz das wir machen, weil das hängt zusammen. Klar, ich denke, Kunden wachsen zuerst, oder? Und dann, wie du gesagt hast, der Kunde wird über die Zeit immer grösser, immer wertvoller. Und das ist, also langfristig ist es extrem spannend. Am Anfang macht man natürlich noch nicht so viel Umsatz auf den Kunden. Aber über die Zeit nimmt er halt sehr regelmäßig und auch planbar zu, weil eben viele einen Dauerauftrag haben. Und was wir zum Beispiel heute schon sehen, oder? Wir haben wahrscheinlich die durchschnittliche Anlagesumme ist heute auch doppelt so gross, wie wo wir das letzte Mal zusammen geredet haben, oder? Logischerweise. Also das sehen wir auch, dass eben die auch wächst über die Zeit. Und das muss sie auch, aber das tut sie auch.
Ja, also eben perfekt. Aber ihr seid insofern auch ein bisschen börsenabhängig, weil ihr ja das auf dem verwalteten Vermögen habt, oder? Oder habt ihr das auf der Einzahlung,
Nein,
verwalteten
ist auf dem
Vermögen?
verwalteten Vermögen.
Das heisst einfach, wenn die Börse theoretisch 30% jetzt runtergeht in einem Crash, dann ist euer Umsatz eigentlich direkt auch 30% tiefer in dem Moment. Das ist ja schon
Genau.
ein Risiko, oder?
Ist es Risiko? Ist natürlich so, dass die langfristig Börse hochgeht. Also langfristig steht wie eigentlich nochmal ein zusätzlicher Wachstumstreiber. Kunden zahlen nie, plus gibt es noch Rendite von der Wert von der Börse, die dazukommt. Aber es schwankt natürlich. Genau.
Okay.
Aber es ist
Und eben?
Industriestandard, also das machen es alle so. Da haben
Ja.
wir das Rad nicht wollen neu erfinden. Bei der Art und Weise, wie wir Gebühr berechnen, sind wir eigentlich ganz klassisch unterwegs. Uns ist es viel wichtiger, dass eben die Gebühr vor allem von der Höhe her neu erfunden worden ist und viel tiefer ist.
Richtig. Ja, einfach einmal wirklich geteilt durch ein bisschen etwas. Und jetzt tönt das alles super gut. Kunden verdoppelt, Vermögen verdreifacht, wo er verwaltet. Aber ihr braucht Geld, weil ihr macht das Crowdinvesting. Warum braucht
Genau.
ihr denn Geld überhaupt?
Genau. Also eigentlich, wir brauchen nicht dringend Geld. Also wir haben erst gerade im letzten Herbst haben wir nochmal 1 Million können aufnehmen von unseren bestehenden Kunden. Wir haben jetzt gerade nochmal im Frühling 500.000 aufgenommen. Also wir haben eigentlich noch Geld, aber wir haben natürlich auch noch Pläne. Und wir haben eigentlich aus 3 Überlegungen haben wir das Crowdinvesting gemacht. Die erste Überlegung ist, wie du gesagt hast, wir brauchen noch mehr Finanzierung. Also das Geschäftsmodell ist sehr spannend, aber es braucht auch doch ein paar Jahre, bis man mal profitabel ist. Weil wie gesagt, viele von unseren Kunden, die wachsen, aber die starten auch eher mit einem kleinen Betrag und dann braucht es halt ein paar Jahre, bis die auch eine Größe erreichen, wo wir dann auch etwas daran verdienen. Da sind wir auf gutem Weg, aber es braucht noch ein paar Jahre. Das ist der eine Grund, wir brauchen noch mehr Finanzierung. Der zweite Grund ist, weil wir einfach das Gefühl haben, dass wir, wenn wir einen Teil von den Kunden können eigentlich zu Miteigentümer oder Miteigentümerinnen machen, dass einfach die nochmal näher bei uns sind und wir sie nochmal näher dabei haben auf dem Weg, wo wir gehen wollen. Also wir orientieren uns jetzt schon sehr stark an den Kunden, hören bei der Produktentwicklung, aber auch sonst sehr, sehr stark, was auch gefragt ist und haben, glaube ich, auch eine sehr gute Nähe zu den Kunden und so können wir das wie nochmal stärken. Das ist eigentlich so der zweite Grund. Und der dritte Grund ist wirklich, weil wir auch, also wir haben unsere Kunden gefragt, hat er Interesse, nicht nur mit Findependent, sondern auch in Findependent zu investieren. Und über die Hälfte hat halt auch signalisiert, dass sie effektiv Interesse haben. Und das ist sehr ein hoher Wert. Und dann haben wir einfach gesagt, hey, das ist ein riesen Potenzial, eine riesen Chance, das müssen wir jetzt einfach auch wahrnehmen.
Also du hast natürlich durch das ja auch eine Kundenbindung, oder? Wenn wir ehrlich sind, jetzt als Business-Sicht und du sagst, hey, die Kunden investieren bei uns und natürlich, ihr habt da ein geniales Produkt, aber du weißt ja auch, ich meine, wenn das erfolgreich wird und ihr viel Geld verdient, dann gibt es Nachahmer und so weiter. Und wenn natürlich deine Kunden auch Miteigentümer sind an deiner Firma, ja, dann ist natürlich die Hürde für sie, um jetzt den Anbieter zu wechseln, zu jemand anderem zu gehen, auch viel, viel grösser, weil sie bleiben ja dann bei der Firma, wo sie selber investiert sind, wo sie auch davon profitieren. Also es ist ja so irgendwo wie dann logisch, dass ich nicht noch jemand anders hergehe, weil mir gehört noch die Firma wie zu einem ganz kleinen Teil, oder?
Absolut. Mir ist halt wirklich nochmal mehr gebunden, als Unternehmen. Genau.
Das machen ja viele Fintechs. Also das ganze Crowdinvesting, natürlich nicht nur Fintechs, aber das hört man dort ganz, ganz häufig. Avalita, ist das irgendwie ganz spezifisch eine Szene, wo sich das speziell lohnt?
Ja, also ich glaube schon, dass halt, oder, tendenziell Kunden, wo irgendwie mit einem Fintech-Produkt zu tun haben, dass sie halt affiner sind für auch wieder das Thema Anlegen, das Thema Investieren ins Unternehmen, in ein Startup hinein. Also das hilft natürlich. Ich glaube, also was man ja generell sieht, dass es viel B2C also Endkundenunternehmen sind, die Crowd Investing machen, weil das auch wieder halt spannend ist, weil man den Endkunden halt noch viel näher als Unternehmen und das Produkt herbinden, wie du gerade vorher gesagt hast. Ja, also ich glaube, das ist kein Zufall, dass man das viel sieht bei B2C Fintech. Und da reihen wir uns ein, hoffentlich in einen illustren Kreis von doch schon sehr grossen Crowd Investing, auch in der Schweiz in den letzten paar Jahren.
Ja, dann tun die alle sprengen und machen es noch grösser, oder?
Ja, das wäre wahnsinnig. Die sind sehr gross gewesen, aber wenn wir dort einigermaßen anschliessen können, dann wären wir schon super happy.
Warum macht ihr das jetzt? Vor allem insbesondere frage ich, weil ich meine, in so einem Startup-Umfeld du brauchst Geld, oder wie du sagst, im Moment sind ihr noch nicht rentabel, ihr verbrennt Geld, also irgendwoher müsst ihr das nehmen. Das heisst, ihr müsst Geld einsammeln, aber du sagst, eigentlich habt ihr Geld. Ihr habt erst gerade aufgenommen, ihr bräuchtet gar nichts. Und warum macht ihr es denn trotzdem jetzt? Also eigentlich macht es in dieser Startup-Logik nicht Sinn, irgendwie viel zu früh wieder etwas abgeben, sondern du willst ja lieber schon ein bisschen noch mehr Wachstum können vorweisen können, dass du eben wieder eine höhere Bewertung auch herbringst und dann natürlich nicht zu spät. Aber warum habt ihr jetzt das Gefühl, ist der richtige Zeitpunkt für das?
Also ich glaube, wir haben jetzt so eine Unternehmensgröße erreicht mit ein bisschen über 12'000 Kunden, wo ich sage, was langsam Sinn macht. Also wir haben das schon länger, wir immer gewusst, das wäre mal irgendwann eine Option, oder? Aber wo wir noch ein bisschen kleiner gewesen sind, haben wir das Gefühl, jetzt ist noch nicht der richtige Moment, wir sparen uns das noch ein bisschen auf, sage ich jetzt mal. Und jetzt sind wir so im Punkt, wo wir haben eine super Grösse und wir wachsen auch sehr gut aktuell. Also viele von unseren Kunden, die jetzt auch kommen, fangen auf anlegen, sind auch gerade im Plus, weil es gut läuft. Das ist einfach ein super Momentum. Das ist eigentlich so der eine Grund. Und der andere Grund ist, weil wir haben das Projekt für, oder die Idee, dass wir eigentlich wir sind schon vielmal bewilligt als Vermögensverwalter. Und wir haben aber die Idee, quasi dort noch einen Schippe draufzulegen mit einer neue Filmabwilligung, wo es noch mehr Möglichkeiten gibt. Und das Projekt kostet aber noch ein bisschen mehr Geld, als wir aktuell schon haben. Und weil wir das Projekt eigentlich dann jetzt nach der Sommerferien wollen, wirklich vorantreiben, haben wir gesagt, also komm, wir haben jetzt von den bestehenden Investoren noch mal Geld aufgenommen, jetzt nehmen wir noch von unseren Kundinnen und von der Crowd Geld auf und dann machen wir das Projekt. Und das ist eigentlich der zweite Grund, warum wir gesagt haben, das machen wir jetzt.
Also ganz spezifisch mit dem Ziel, ein ganz spezifisches Projekt umzusetzen. Was würde denn euch das noch bringen? Wenn du jetzt sagst, wir sind bewilligt als Vermögensverwalter, eigentlich euer Geschäftsmodell funktioniert ja so. Was ist denn der Vorteil an dem zusätzlichen
Was wir dann könnten machen, ist eigentlich Kontos und Depots für Kunden selber führen. Also heute hat ja jeder Kunde, wenn er bei uns startet, kommt ein Konto und ein Depot über unsere Partnerbank, über die Carbon Flensburg. Und das ist super, weil da ist halt eine Bank dahinter, gibt auch Vertrauen. Ist aber natürlich auch so, dass immer zwei Parteien involviert sind. Das heisst, du hast auch viel Doppelspurigkeit. Sie sind ein Finanzinstitut, wir sind ein Finanzinstitut. Manchmal sind dann auch Sachen nicht ganz so schnell, wie wenn wir das alles könnten selber machen. Und die Möglichkeit hätten wir dann aber, eben wenn wir die Lizenz hätten. Also wir könnten zum einen das Produkt, glaube ich, nochmal schneller machen, nochmal besser machen für Kunden. Wir könnten unsere Margen auch ein bisschen ausbauen, weil das, was heute eigentlich an die Bank geht, bei den Gebühren, das würde natürlich auch an uns gehen, weil wir eben die Kontos und Depots selber führen. Und es wäre natürlich auch eine Basis, um nachher darauf auch noch ganz viele andere Sachen bauen, weitere Produkte, weitere Innovationen, wo wir auch nochmal freier wären als heute im bestehenden Setup. Und was auch wichtig ist, oder, jetzt sagt man ja, ist alles gut, aber dann habe ich auch nicht mehr die gleiche Sicherheit, oder, wenn die Bank weggeht. Es ist ja so, dass wir eigentlich dann, bei der Sicherheit wird sich nichts ändern. Also wir wären dann auch Teil von der Einlagensicherung. Also das Gleiche, wie du heute bei der Bank hast, hast du nachher bei uns auch die Sicherheit, die Garantie. Und die ETF selber, die Anlagen selber sind wie heute auch schon, wären die Sondervermögen und würden nie in eine Konkursmasse fallen. Also an der Sicherheit ändert sich im neuen Setup nichts. Oder das ist noch wichtig zu betonen.
Also hättet ihr, sind das schon fast eine Bankenlizenz? Oder was ist denn da noch?
Ja, das ist eigentlich eins unter der Bankenlizenz. Ja.
Okay.
Das ist eigentlich, du kannst nachher, wir dürfen zum Beispiel keine Hypotheken vergeben oder Kredit machen, aber wir können quasi Konten und Depots anbieten für das Wertschriftengeschäft.
Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmagründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluas.ch/firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluas.ch/firma-gründen. Okay. Und was kostet das? Du sagst eben, das Projekt ist teuer. Was kostet denn so etwas? Mit was muss man da rechnen? Und was ist das Teure daran? Zahlst du so viel quasi ab FINMA für die Bewilligung? Oder musst du für alle Verträge und alle Prozesse und alle Anwälte so viel kosten? Und mit was rechnest du da etwas?
Also der Prozess kostet, der Prozess selber ist nicht so mega teuer, also schon auch, aber das ist nicht der grosse Teil. Was es eigentlich wirklich teuer macht, ist halt, dass wenn man eine Bewilligung will, auch muss aufzeigen, dass man auch schon über die nächsten paar Jahre finanziert ist. Also was FINMA nicht will, sie wollen jetzt uns nicht die Bewilligung geben und dann geht uns nächstes Jahr das Geld aus. Das ist auch, also da wollen wir natürlich auch nicht, aber der Regulator will das auch nicht. Und dann müssen wir halt ein bisschen aufzeigen, dass wir auch wirklich ein bisschen Reserve haben und auch schon Geld haben für die nächsten paar Jahre, bis wir dann Break-Even sind. Und das macht es ein bisschen teurer. Oder? Wir haben jetzt für uns auch gesagt, hey, das Projekt können wir auch nur jetzt schon dieses Jahr angehen, wenn wir im Crowdinvesting mindestens 2 Millionen aufnehmen. Also das ist ein Projekt, das wir hoffentlich das Jahr können machen, weil wir das erreichen. Und wenn wir das jetzt aber nicht würden erreichen, würden wir das einfach dann auch nächstes Jahr nochmal anschauen. Weil der Gap bis in Profitabilität ist natürlich nächstes Jahr nochmal kleiner und dann braucht es nicht mehr so einen grossen Betrag. Aber für uns strategisch haben wir eigentlich gesagt, jetzt wäre eigentlich ein super Zeitpunkt. Wir haben letztes Jahr Bewilligung bekommen als Vermögensverwalter. Wir sind eigentlich noch, ich sage jetzt im Schuss, im Bewilligungsschuss. Wir wissen noch, wir haben es erst gerade einmal gemacht. Wir würden jetzt einfach gerade in die zweite Runde weitergehen. Und dann haben wir gesagt, das ist jetzt der Moment, das ziehen wir gerade weiter.
Genau. Also das heisst, ihr würdet eine Art auch jetzt wirklich mehr Geld aufnehmen, wie es gerade braucht. Also das geht nicht alles wieder weg nach der Bewilligung, sondern es ist so ein bisschen nachher auch in der Tendenz möglich, dass es gar keine weitere Finanzierungsrunde mehr braucht bis zur Profitabilität oder nicht mehr viel, sondern es ist wirklich so, ja, es ist jetzt nicht einfach die nächste Runde vor der nächsten, sondern es soll wirklich jetzt einmal eine grössere sein.
Genau. Also im Idealfall lenkt das Geld nachher bis in Profitabilität. Also da bräuchten wir nochmal ein bisschen mehr als die 2 Millionen, die ich es gerade gesagt habe. Aber je nachdem, wie gross es dann wird, könnte es unsere letzte Runde sein. Ja. Und das, ich sage, am Ende des Tages ist das ein ganz grosses Ziel, oder? Profitabel werden. Ich glaube, nur ein profitables Unternehmen ist auch nachhaltig. Im Sinne von, es steht auf eigenen Beinen. Man ist nicht mehr abhängig vom Investorengeld. Und dort wollen wir ganz klar her über die nächsten, sagen wir, 3 Jahre.
Das heisst, ihr sucht in der Crowd 2 Millionen aus der Crowd?
Wenn wir 2 Millionen oder mehr machen, dann können wir das Wertpapier aus Projekt lancieren. Und wenn es noch grösser wird, dann ist es vielleicht dann unsere letzte Finanzierung gewesen. Also wir sind auch recht offen. Wir haben eine rechte Range. Wir haben gesagt, wir nehmen von 1 bis 5 Millionen. Das ist unsere Range, wo wir würden Geld aufnehmen.
Ihr seid noch nicht profitabel. Und grundsätzlich natürlich, ihr wächst sehr schnell und ihr kommt auf die Richtung, aber ihr seid schon auch noch ein bisschen davon entfernt. Was für eine Bewertung setzt ihr denn da an? Und wie kommt die Bewertung zustande?
Genau. Das ist immer eine wichtige Frage. Wir haben es jetzt so gelöst, dass wir gesagt haben, dass alle Leute, die im Crowdinvesting mitmachen, dass die eigentlich die gleiche Bewertung haben zum Investieren, wie jetzt unsere bestehenden Investoren hatten jetzt in der letzten Runde. Das heisst, unsere bestehenden Investoren haben jetzt im Mai eigentlich zu 33 Franken pro Aktie nochmal investiert, eine 500.000. Und Crowd-Investoren und Investorinnen investieren genau auch zu diesen 33 Franken pro Aktie. Und wenn man das jetzt zurechnet, mal die Anzahl Aktien, die wir haben, dann sind wir bei einer Bewertung von 12,4 Millionen für das Unternehmen.
Vor der Investition?
Vor der Investition, genau. Pre-Money-Bewertung, wie man so in der Szene sagt.
Ja, genau. Also, und die bestehenden Investoren, da gibt es ja den einen oder anderen sehr bekannte, oder? Wo ja vielleicht auch noch ein bisschen zu Vertrauen schafft, haben die jetzt gerade investiert. Kannst du etwas sagen? Wer hat denn jetzt gerade nochmal zu dieser Bewertung jetzt schon nochmal Geld gegeben?
Ich kann natürlich nicht alle sagen, das geht nicht. Aber was ich kann sagen, wir haben ja sehr bekannte Investoren. Ich glaube, unser bekanntester Investor ist sicher der Roland Brack, der ja 2021 bei Hülle der Löwen auch das erste Mal in uns investiert hat. Und er hat auch nochmal investiert jetzt gerade jetzt den Monat oder letzten Monat, wo wir das gemacht haben.
Und Sie sind der Meinung, das ist die 12,4 Millionen wert, sonst hätten Sie es nicht investiert. Ist jetzt auch noch spannend, dass es ist ja gleich auch nochmal ein paar Monate später und zum gleichen Betrag als Crowd auch investieren. Wenn jetzt du sagst, ihr seid da offen, von 1 Million bis 5 Millionen reinzuholen, zu 33 Franken pro Aktie, Das heisst aber, dann ist auch die Anzahl neuer Aktien, die ihr ausgibt, wie offen. Also das ist ja auch dann Fall der Unterschied von der wie sagt man es, das fällt mir gar nicht ein. Das heisst ja eigentlich, wenn ihr jetzt 5 Millionen reinholt, nimmt dein Anteil am Unternehmen ziemlich stark ab, oder?
Genau, also je nachdem, wie viele neue Aktionäre halt einkommen, nimmt der Anteil natürlich ab, wo der bestehenden Aktionäre gehört. Das macht aber auch Sinn so. Und wir können dann auch mehr Geld zur Verfügung, können mit dem auch mehr Sachen machen. Also es ist auch völlig fein. Ich glaube, grundsätzlich, wenn du ja ein Startup gründest und sagst, du brauchst externe Investoren, ist es eigentlich normal, dass dein Anteil über Zeit abnimmt. Also mit dem musst du irgendwie okay sein als Gründer. Ist sicher immer ein Thema, wo du musst Gedanken machen, dass es nicht schnell zu stark abnimmt. Aber gerade wenn wir jetzt sagen, wenn es sehr gross wird, dass es dann vielleicht auch die letzte Finanzierungsrunde war, dann kann ich sehr gut leben, wenn jetzt da nochmal ein Teil auch weggeht.
Ja,
also am Schluss habe ich lieber einen kleineren Teil von einem grösseren Kuchen als einen sehr grossen Teil von einem sehr kleinen Kuchen. Oder? Ja.
Also absolut, natürlich, wenn du so externes Geld brauchst, musst du bewusst sein, du gehst ab. Aber eben, dort ist ja auch, so gibt es auch verschiedene Modelle, wo du eigentlich sagst, hey, in der ersten Runde sollst du so viel abgeben, in der zweiten Runde so viel, in der dritten Runde so viel. Und dann ist es ja eher außergewöhnlich, dass du es eigentlich so weit offen lässt, dass du sagst, zu dieser Bewertung sind wir von 1 bis 5 Millionen ab, sondern im Normalfall würdest du sagen, hey, nein, zu dieser Bewertung jetzt geben wir maximal 2,5 Millionen ab, dann können wir das Projekt umsetzen, haben nachher nochmal 2 Jahre Zeit und bis dann ist ja die Bewertung höher und dann kann ich nochmal für die zusätzlichen 2,5 Millionen muss ich viel weniger abgeben in Zukunft. Eigentlich wäre ja das normale Vorgehen. Warum ja, machen wir das nicht schon jetzt? Also genau. Warum hast du oben so eine höhere Deckung?
Ja. Ja, nein, der Punkt ist eben, dass es eben nicht funktioniert, dass man einfach sagt, hey, jetzt nehmen wir nur die 2,5 fürs Projekt und dann die anderen eben erst in 2 Jahren. Also wir brauchen eigentlich jetzt schon ein bisschen größere Summe, um das Projekt eben können realisieren, damit wir eben finanziert sind nach Plan bis Break-Even. Und wenn wir es jetzt mit der Crowd nicht schaffen, in dieser Grössenordnung, aber relativ weit kommen schon, sagen wir mehr als die Hälfte haben, dann sind wir sehr zuversichtlich, dass wir eben das auch nachher noch füllen können mit anderen Investoren, oder? Also wir wissen sowieso, dass wir, ich sage jetzt mal 4, vielleicht 5 Millionen nochmal wollen an Finanzierung aufnehmen und idealerweise am liebsten möglichst viel über das Crowdinvestment, weil ich das auch cool finde, wenn das möglichst gross wird, wenn wir noch möglichst viele neue Aktionäre können gewinnen. Aber wenn das jetzt quasi durch Crowd nicht voll wird, dann werden wir auch nochmal mit anderen Investoren reden. Ich glaube, das ist schon ein sehr spannendes Projekt, wo wir auch wollen, eben mit der höheren Firmenbewilligung, wo jetzt auch noch nicht viel gemacht haben, wo ich glaube, wo schon auch noch für andere Investoren dann auch wieder spannend könnte sein. Wenn es halt durch Crowd schon voll ist, dann sind wir auch happy, dann ist voll.
Die Investoren können ja alle auch über Crowd eigentlich investieren, theoretisch.
Genau, könnte sie. Was noch wichtig ist, also vielleicht hättest du es auch noch gefragt, aber ich habe es schon gerade gesagt, Crowd-Investoren kommen Partizipationsschein über. Also du hast vorher ein bisschen gesagt, die können zwar, oder was super fair ist, ist eigentlich, dass die noch ein bisschen später kommen, als die Investoren, die jetzt schon investiert haben, aber nicht mehr noch zu der gleichen Bewertung. Normalerweise ist schon später immer die Bewertung schon ein bisschen höher. Dann haben wir gesagt, hey, nein, gleiche Bewertung, aber sie haben dafür kein Stimmrecht, oder? Da ist auch etwas, was wir diskutiert haben. Geben wir Stimmrecht, geben wir kein Stimmrecht. Und wir haben einfach gemerkt, dass am Ende vom Tag für Startups super wichtig ist, dass man agil unterwegs ist, schnell unterwegs ist. Und haben uns dann entschieden, dass wir gesagt haben, hey, die sollen genau die gleichen Rechte haben an potenziellen Dividenden, genau die gleichen Rechte haben, wenn es mal verkauft wird, das Unternehmen. Die sollen auch die Informationsrechte haben, die anderen Aktionäre haben. Aber sie können jetzt halt einfach nicht mitbestimmen an der GV. Aber ich glaube, wenn ich so schaue wie unsere Aktionäre, auch von denen kommt vielleicht maximal ein Viertel an GV. Also wir haben sehr guten Austausch sonst mit den Aktionären und die haben gar nicht das Bedürfnis, dann nochmal formell jetzt da können an der GV ja, über die Jahresrechnung abstimmen. Das ist jetzt auch nicht super spannend.
Gibt es weitere Unterschiede? Also einfach eben zwischen dem effektiven, einer richtigen Aktie oder einem Partizipationsschein. Oder ist es wirklich einfach, hey, du hast eigentlich alle finanziellen Rechte, wie als Aktionär das Einzige ist, du kannst nicht mitbestimmen, du hast kein Stimmrecht.
Genau.
Okay. Spannend. 12,4 Millionen. Also meine, so sind wir auf Bewertung gekommen, weil die bestehenden Aktionäre das gezahlt haben. Genau. Warum haben die so viel gezahlt? Wie kommt der Betrag zustande? Weil eben, was sagt das Potenzial? Wenn ich investiere, dann will ich ja eine Rendite haben. Ich habe jetzt gerade gesagt, wenn ich im letzten Jahr über eure App einfach über euch investiert habe, habe ich 18,3% gemacht. Was sagt ihr nach dem Businessplan? Wann soll die Rentabilität kommen und wie viel verdienen ihr nachher? Warum ist so eine hohe Bewertung gerechtfertigt?
Also unser Ziel ist 2027 profitabel werden. Und nachher, ich glaube, das ist wie gesagt ein Geschäftsmodell, das am Anfang sehr viel Schnuff braucht, wo man aber auch nachher auch sehr spannende Margen damit erzielen kann, weil du sehr viel kannst automatisieren. Also wenn du jetzt auch bei uns heute schaust, wir sind 7 Leute, also 6 Angestellte, ein Praktikant und wir handeln 12'000 Kunden. Und wir könnten auch 15 oder vielleicht sogar 20'000 Kunden mit einem ähnlich grossen Team handeln. Also du hast sehr gute Skalierbarkeit, was dazu führt, wenn nachdem du profitabel wirst, auch sehr spannende Gewinnmargen hast. Und Gewinnmargen ist am Schluss eigentlich auch das, was nachher auch eine Bewertung von einem Unternehmen nach oben treibt. Also Margen und der Gewinn. Und jetzt, wir beide wissen, meine, in ein Excel kann man irgendetwas einpflanzen und dann kann ich dir auch irgendeinen Unternehmenswert nachher dort rausspucken. Wenn man weiss, an welcher Schraubeli, dass man muss schrauben und ich habe das studiert, das verstehe ich gut. Aber am Ende vom Tag muss natürlich auch glaubhaft sein, oder? Und ich glaube, wir haben schon das Ziel, dass wir auch bis 2028 eben 44'000 Kunden können erreichen können, dass wir können wachsen auf 1,5 Milliarden. Das sind sicher ambitionierte Ziele, wenn ich zurückschaue, auch durchaus realistische Ziele. Und ich glaube, was auch hilft, dass wir auch immer das, was wir gesagt haben, was wir erreichen, auch plus ou moins auch erreicht haben. Und das ist auch ein Grund, warum jetzt die bestehenden Aktionäre auch nochmal investieren, oder? Die müssten ja nicht nochmal. Aber wir haben auch immer einen sehr guten Dialog gehabt mit ihnen und sie immer auch gut mitgenommen auf dem Weg und halt auch immer wieder Milestones erreicht. Es ist noch ein langer Weg, aber wir haben da schon viel erreicht und darum glauben sie auch noch als Projekt und sind auch bereit, jetzt den Preis auch zu zahlen, oder? Aber Startup-Bewertung ist immer ist nie eine exakte Wissenschaft. Oder was wir auch schauen, ja, was haben andere Startups, die etwas Ähnliches machen, für Bewertungen gehabt, wo sie ähnlich weit gewesen sind. Aber das war vielleicht wieder in einer anderen Zeit gewesen. Da kannst du auch nicht eins zu eins vergleichen, oder? Also am Ende vom Tag glaube ich, die Investoren, die wir haben, viele von denen sind, ich sage jetzt professionelle Investoren im Sinn, dass sie regelmäßig in Startups investieren. Und die haben dann auch schon sehr ein gutes Bauchgefühl, was jetzt ein Unternehmen wie wir in dem Stadion, wo wir sind, auch wert ist. Oder? Mhm. Ich glaube, es macht Sinn, auf das auch zu hören.
Aber was sagen denn trotzdem die Fantasiezahlen für 2028, wenn du sagst, wenn ihr 1,5 Milliarden Verwaltungsvermögen haben? Also was schaut denn da raus? Und was ist auch der Plan mit dem Unternehmen? Ich meine, ganz ehrlich, das kann immer ändern. Oder 2028 sind noch 4-5 Jahre, bis wir irgendwie dort sind. Aber ist der Plan von euch, dass man irgendwann dann einen richtigen Exit steuert und das verkaufen will und dann der Investor an dem Exit profitiert? Ist der Plan, dass man irgendwie eigentlich irgendwann an eine Börse geht und so handelbar macht? Ist der Plan, dass man einfach ein schönes Unternehmen hat, das regelmäßige Dividenden auszahlt und dann nachher eure Investoren irgendwo Dividenden kassiert? Weißt du, was ist im Moment der Plan in die Richtung? Was habt ihr vor mit dem investierten Geld?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir ja, eben wie gesagt, schon einige Investoren haben. Also wir haben schon insgesamt 3,5 Millionen von Investoren aufgenommen. Und Startup-Investoren funktionieren in der Regel so, dass sie investieren und irgendeine ist eigentlich auch wieder verkaufen. Also Startup-Investoren, Business Angels oder auch Venture Capital Unternehmen sind nicht interessiert an einer Dividende, sondern die sind interessiert daran, irgendeine ist quasi ein X-Faches von dem, was sie investiert haben, aufs Mal wieder zurückbekommen und das wieder können entweder zurückgeben im Fonds, an die Besitzer vom Fonds oder an die Investoren im Fonds oder jetzt bei Business Angels quasi wieder in ein neues Startup zu investieren. Das heisst, für die Investoren, die wir schon gewonnen haben und aktuell an Bord haben, die wollen irgendeine idealerweise eine Exit-Opportunity. Oder die wollen, dass sie irgendeine können verkaufen. Und ich als Gründer, ich muss auch mit dem können leben, dass man irgendeine, also ich glaube, das ist wieder ein Punkt, wenn du externes Geld aufnimmst, solltest du auch okay, damit sie das irgendwann vielleicht auch zu verkaufen, auch wenn es am Anfang nur dies war und dein Baby ist und alles. Das ist Teil von dem Weg. Machen wir nicht heute und morgen, wenn wir auch nicht, aber irgendwann ist das wahrscheinlich der realistische Weg. Genau.
Und eben, was schaut denn dabei aus mit 1,5 Milliarden Vermögen?
Genau, da können wir vielleicht schon noch schnell etwas sagen. Aber das ist jetzt viel Kaffeesatz lesen, aber einfach jetzt mal gemäß Plan, oder? Ich glaube, es ist gleich als als Indikation wichtig zu sehen. Wenn wir jetzt wirklich 1,5 Milliarden AUM, also verwaltetes Vermögen, hätten, dann können wir durchaus mit einem, sag jetzt mal, Gewinn von etwa 3 Millionen rechnen. Und wenn man jetzt schaut, was zum Beispiel andere Unternehmen, ich mache mal zum Beispiel der VZ, die machen eigentlich etwas ein bisschen anderes als wir, also das ist nicht so digital, aber die machen auch Vermögensverwaltung primär, wie wir auch. Und die werden zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es jetzt aktuell noch so ist, aber ungefähr gehandelt mit 20 Mal Gewinn oder 20 Mal EBIT. Mhm. Und dann kannst du jetzt die 3 Millionen mal 20 rechnen und dann wärst du bei 60 Millionen. Und wenn man jetzt noch ein bisschen schneller wächst als der VZ, was wir hoffentlich dann noch tun, 28, und einfach noch ein jüngeres Unternehmen sind, kann das auch noch ein bisschen mehr sein. Mhm. Aber wie gesagt, also auf dem kannst du mich jetzt nicht festnageln, aber es geht in die, also ich glaube, wenn wir den Plan können umsetzen, so wie wir eine Wand umsetzen, ist es schon realistisch, dass vielleicht Independent auch irgendwann vielleicht auch 50 oder auch 100 Millionen wert ist, aber das ist noch weiter weg, um den Plan umzusetzen. Als Disclaimer, aber das ist die, die wir durchwenden. Genau.
Eure Leute, die über euch investieren, und der Vorteil vom Investieren über Independent ist ja, dass ich eben auch jederzeit mein Geld verkaufen kann. Das wird ja mit dem Crowdinvesting schwierig sein. Oder habt ihr da irgendwo auch eine Möglichkeit drin, dass das soll ein gewisser Handel können stattfinden unter Investoren? Oder ist es wirklich so, halt, wenn du investierst im Crowdinvesting, dann ist es zwar natürlich realistisch oder möglich, dass du halt eben innerhalb von 5 Jahren noch für 6-7-fachig hast jetzt vom Kapital, wenn man deine Zahlen anschaut, oder von der jetzigen Bewertung. Dafür musst du halt erstens das Risiko gehen, wenn der Konkurs würde gehen, theoretisch, dann wäre alles weg. Und zweitens das Liquiditätsrisiko, oder, dass du halt einfach wirklich eigentlich einfach investiert bist, bis der Exit kommt.
Absolut. Also es wird schon vertraglich eine Sperrfrist geben von 3 Jahren, wo man eigentlich nicht kann, den Partizipationsschein übertragen, beziehungsweise nur, wenn Independent zustimmt, was wir sicher in Einzelfällen auch würden, das ist kein Thema, aber dort wollen wir wollen eigentlich nicht Investoren jetzt reinholen, die dann auch möglichst schnell wieder raus wollen, weil wir wollen eigentlich dann auch nachhaltig zusammen mit denen den Weg auch gehen über die nächsten Jahre, oder? Das ist ein bisschen Philosophie. Das ist mit allen unseren bestehenden Investoren auch so. Da sind alle immer geblieben. Hat nie irgendjemand können irgendetwas verkaufen. Da geht man gemeinsam weiter. Ob es irgendwann Handel gibt, das kann sein. Haben wir aber jetzt nicht ganz konkret geplant, dass ich jetzt schon sagen könnte, dann und dann ist es nachher dann handelbar. Mhm. Also ich glaube, ich würde wirklich, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, oder du hast schon gesagt, man hat das Risiko, dass wir, es ist schon nicht das gleiche, wenn man einfach in ETFs investiert bei unserer Plattform, oder wenn du bei uns investierst, dann investierst du in die Weltwirtschaft. In alle grossen, bekannten, etablierten Unternehmen, das wächst langfristig, immer ein paar Prozent, aber es wächst, und du hast nie das Risiko wie im einzelnen Startup-Investment, oder? Also du hast das Risiko, dass das halt einen Totalverlust gibt, ist viel grösser. Das Potenzial nach oben ist auch viel grösser, und ich würde nur das Geld investieren, wo du auch, also nicht erwarten, dass du innerhalb von den nächsten 5 Jahren schon etwas siehst. Mhm. Also, dass du auch wirklich sagst, hey, das gebe ich jetzt mal. Vielleicht kommt da mal ein x-faches davon zurück und vielleicht kommt auch nie mehr etwas zurück, aber in den nächsten paar Jahren erwarte ich da gar nicht. Das ist wahrscheinlich die realistische Erwartungshaltung, um das herzugehen. Mhm.
Du investierst ja selber, du kommst aus dieser Ecke, sonst hättest du nie Independent gegründet, oder? Das interessiert dich. Die Startup-Investitionen sind ja eben bis vor noch wenigen Jahren eigentlich vor allem eben den professionellen Investoren vorgehalten gewesen. Business Angels, du hast das können in ein Startup investieren, hast zuerst mal ein bisschen Geld gebraucht, weil die Ticketgrössen, wie man so sagt, natürlich viel, viel grösser gewesen sind. Dann hast du mal mindestens in einer ganz frühen Phase vielleicht 20'000, in einer etwas grösseren Phase. Jetzt in eurem Fall hat es wahrscheinlich 200'000 schon fast gebraucht, um mitmachen, oder, in so einer Runde. Mhm. Und jetzt sind ja das eben über das Crowdinvesting und die verschiedenen Plattformen, die es da gibt, ist das so einer breiten Bevölkerung zugänglich gemacht worden. Ihr macht das, aber wie siehst du da grundsätzlich so als Privatperson in ein Crowdinvesting investieren? Macht das Sinn? Weil eben das Risiko, natürlich die Renditemöglichkeit ist auch viel, viel grösser, aber das Risiko ist ja schon anders, wie wenn ich einfach breit diversifiziert in den ETF investiere, wie wenn ich es über Independent mache.
Also ich finde, man muss das überhaupt nicht machen. Ich finde wirklich, man sollte unbedingt anlegen, ganz grundsätzlich Geld anlegen, ist etwas, was ich fast allen würde empfehlen, weil das einfach wirklich sinnvoll ist. Aber da eben, es, es, mit, ein ETF-Portfolio mit uns zum Beispiel oder auch mit anderen. Ich glaube, das ist fast ein bisschen Must-Have. In Startups investieren ist wirklich einfach ein Nice-to-Have für die, die Lust haben auf das. Also ich würde nie mehr als 10% oder vielleicht 15% von meinem gesamten Geld, das ich investiere, so investieren. Der Grossteil, das sollte in ETFs gehen, das sollte breit diversifiziert angelegt werden, langfristig. Und wenn man dann sagt, hey, ich finde das spannend, vielleicht auch das ein oder andere Unternehmen oder auch Brand oder Produkt, ich sage, hey, das nütze ich schon, ich finde es cool, das ist vielleicht ein cooles Team dahinter. Ich finde, die haben auch eine coole Mission, einen coolen Weg, den ich vielleicht auch unterstützen möchte, dann glaube ich, hat das definitiv Platz. Oder? Aber auch da wieder mit einem vernünftigen Betrag, oder? Wenn wir viel Geld haben, kann ein vernünftiger Betrag auch schon sehr gross sein, oder? Zum Beispiel bei den Business Angels. Aber auch wenn die 20 oder 30.000 in ein Startup investieren, dann ist das nicht die Hälfte oder ein Viertel von ihrem Vermögen, sondern es ist halt einfach, weil sie vermögender sind, immer noch ein relativ kleiner Teil pro Startup. Und ich glaube, die Mentalität, das Aufteilen, die sollte man auch beibehalten, wenn man jetzt mit ein bisschen weniger Geld das macht. Also man wird können ab 500 Franken, wie auch in der Findependent App auch, wird man auch ab 500 Franken bei uns investieren ins Unternehmen selber, oder? Und für manche ist das vielleicht eine sinnvolle Größe und für andere ist das vielleicht ein paar Tausend Franken. Man wird bis 50.000 können investieren, aber eben da muss man wirklich ein bisschen in Relation sehen zum Gesamtvermögen, das man auch zur Verfügung hat. Ich glaube, das ist wichtig.
Die Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Sie bieten dir kostenlose Beratungen und stehen dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann geh auf www.fasoon.ch. Absolut, ich glaube, es ist... Dort empfehle ich auch mittelfristig sinnvoll, dass man noch sagt, hey, wenn man 10% zur Verfügung hat oder 10% will in Startups investieren, dass man dann auch dort nicht gerade direkt die ganzen 10% in ein Startup investiert, sondern auch das nochmal aufteilt und sagt, okay, ich möchte 10% in Startups investieren über das Crowdinvesting, aber vielleicht suche ich mir da 5 Startups, wo ich daran glaube und jedes tue ich nur 2%. Oder wie, das muss ja jeder ein bisschen für sich entscheiden, aber es macht dann auch nicht Sinn, dass man den Klumpen, die 10% all in ins Gleiche investiert. Man muss sich aber einfach natürlich bewusst sein, wenn man gut entscheidet, die Startups haben alle ein Totalverlustrisiko, das deutlich höher ist. Bei einem ETF, breit diversifiziert, ist ja eigentlich ein Totalverlust sehr unwahrscheinlich. Also ja. Da müsste irgendwie ein kompletter Systemwechsel sein, dass das passiert. Oder? Das ist beim Startup nicht so. Aber wenn man ein bisschen bereit ist, ein bisschen das Risiko mehr einzugeben, kann sich einfach die Gesamtrendite deutlich verbessern von allen Investitionen. Oder? Dass man irgendwie, wenn man natürlich kann, die 10% dann verdreifachen oder so, in der gleichen Zeit, wo die 100% oder die anderen 90% sich nur verdoppelt, sagen wir in 10 Jahren, macht das natürlich schon etwas aus auf Gesamtrendite. Und darum könnte es schon sinnvoll sein, das zu machen. Ich habe auch selber bisher 2 Investments in so Startups.
Schau, das dann hoffen wir, dass wir Nummer 3 werden bei dir, Nico.
Schau ich definitiv genauer an. Es ist halt wirklich der Punkt, auch für mich, oder, wo ich mich selber immer muss fragen, ist, ich finde es mega cool und ich sehe die Chancen und ich muss immer, auch dort, man muss gut überlegen, welche sind es und entscheide ich es. Und es sind wirklich auch bei mir Firmen, wo ich beide selber genutzt haben, selber cool finde, selber das Produkt kennen, so wie es ja bei Findependent auch ist. Mhm. Und nicht einfach etwas, wo ich denke, ah ja, cool, das ist mir jetzt noch wichtig gewesen, dass ich wirklich kann einschätzen, hey, das ist wirklich ein gutes Produkt und das ist wirklich geil und ich kenne es. Ist ja bei euch der Fall. Und dann aber einfach, wenn man sich muss bewusst sein, ist wirklich die Illiquidität oder das Geld ist halt einfach weg. Also die kann,
ja, das ist super wichtig.
Ich zahle das ein und ich kann eigentlich keine Chance, im Moment an das Geld zu kommen. Eben, vielleicht gibt es irgendwann einen Handel, jetzt noch 3 Jahre bei euch eine Frist, aber einfach das ist wirklich noch wichtig, dass man sich da bewusst ist. Es ist nicht möglich, das nachher zu verkaufen, auch nicht mit einem Verlust, einfach so kurzfristig. Es ist eigentlich mal weg und vielleicht kommt irgendwann, hoffentlich kommt irgendwann ein x-faches davon zurück und hat sich mega gelohnt, aber ja, es ist, ich mache mir so eine Vermögensauflistung, oder? Und dann habe ich das für mich, und dann habe ich da ein Excel, wo all diese Dinge, und nachher steht das dort schon, die zwei Startup-Investments stehen dort drauf, oder? Aber eigentlich, ich sehe die nie nicht. Also das ist einfach, ich kann mich auch nicht in die Bank einloggen und sehe es dann dort.
Ja, voll. Also was wir jetzt schon werden planen, dass wahrscheinlich du ein Tool wirst haben, wo du dann auch die Anteile auch wirst sehen. Also nicht direkt bei uns in der App, aber mit einem Drittanbieter haben wir noch nicht final entschieden. Aber du das schon auch siehst, deine Anteile. Aber ja, am Ende vom Tag, es ist illiquid. Und das ist die ganz, also nebst dem Risiko ist das, und der Chance ist das der ganz grosse Unterschied zum eben, zu dem, was unsere Kunden heute schon machen, wo sie in der App quasi jederzeit können sagen, oh, ich brauche 200 Franken raus. Zwei Klicks in der App, wir verkaufen es, in 4 Tagen ist es wieder vom Konto, oder? Also Startup-Investments sind ganz anders, oder? Und das sollte man sich schon bewusst sein.
Yes.
Gut, hast du es auch so betont, finde ich cool.
Ja, also ich finde es mega geil und eben, ich habe es selber gemacht und ich finde, es ist eine absolute Ergänzung und ich bin auch der Meinung, es gehört in ein Portfolio, ich bin auch der Meinung, es gehört, ich finde auch extrem spannend, nachher den Weg zu begleiten. Also weißt du, man hat ja noch viel mehr Informationen, man sieht ganz tief drin rein, man sieht einmal, was ist Ups und Downs, man kommt irgendwie je nachdem Quartalsbericht über, Monatsbericht über, was ist gelaufen, was ist nicht gelaufen. Nur schon wegen dem finde ich es extrem spannend und mega viel Learning, oder? Also kommt vielleicht auch mal mit anderen Investoren in Kontakt und es ist absolut wert, also es hat einen ganz grossen Wert außerhalb vom jetzt direkten finanziellen Return on Investment, bin ich der Meinung. Aber eben einfach, das muss man sich wirklich bewusst sein. Aber wenn ich nicht überzeugt wäre davon, dass es in ins Portfolio gehört, hätte ich bisher selber nichts gemacht. Und, aber ich bin der Meinung, das gehört rein. Darum habe ich es auch schon gemacht. Wie sieht es bei dir aus? Hast du auch noch, bist du all in Findependent im Moment? Oder hast du noch andere Startups schon Investment?
Es gibt ja dann auch viele Gründer, die dann schon quasi als Business Angel anfangen, wenn sie Gründer sind. Aber ich habe eigentlich also, die Kapazität nicht, aber vor allem das Geld nicht. Gerade weil ich auch gerade nach dem Studium gegründet habe, oder? Ich habe jetzt nicht vorher zuerst mega viel verdient und, sondern ich habe gerade nach dem Studium gegründet. Also, heisst, ich habe zwei oder eine Aktie von Neon, glaube ich, damals, um den Prozess zu verstehen und eben auch ein bisschen näher dabei zu sein, wie du das auch, wahrscheinlich gemacht hast. Aber das ist wirklich eigentlich, ja, mehr symbolisch, weil ich dort damals Praktikum gemacht habe, ganz am Anfang 2019, habe ich gedacht, hey, komm, die eine Aktie oder die zwei Aktien, die hole ich mir.
Cool, es ist immer wieder eine spannende Diskussion. Wir haben letztes Mal schon darüber geredet, ich kann mich gut erinnern, ich möchte trotzdem noch darauf eingehen, weil vielleicht haben nicht alle, wahrscheinlich haben nicht alle die Folge gehört. Aber du, kannst du noch sagen, wie viele Anteile du hast? Sieht das sowieso jeder nachher in den Details oder ist das nicht ganz
öffentlich? Ich glaube, es ist nicht so detailliert, aber was ich kann sagen, dass eigentlich wir als Team, inklusive wir haben etwa noch die Hälfte auf Independent.
Und wie viel Prozent vom Team hast etwa du?
Mehr als die Hälfte von dem, was das Team hat, insgesamt.
Also wenn wir das einfach, Spannende ist ja in dem Moment, du hast gesagt 12,4 Millionen Bewertung, dann hast du mindestens noch ein Viertel. Das heisst, du hast eigentlich auf Basis von dem Investment, auf Basis von diesen Zahlen, ein Vermögen von 3 Millionen. Mindestens.
Ja. Ja. Aber auf Papier. Ich glaube, das Wichtige zum Betonen ist auf Papier. Ja.
100%, das ist doch krass. Aber du bist ja eigentlich in dem Fall mehrfacher Millionär und ich gehe jetzt davon aus, ich habe mit diesen 3 Millionen sehr tief angesetzt. Also tendenziell ist es eher, behaupte ich, höher, aber das ist egal.
Yeah.
Und jetzt ist aber der Punkt, und das ist einfach etwas, was mir noch wichtig ist zu sagen, weil häufig Leute das Gefühl haben, ich mache mein Startup und dann werde ich finanziell frei und verdiene viel Geld und werde reich. Das ist bei dir möglich. Aber auch jetzt, das Geld, das da investiert wird, das geht zu 100% in die Firma Findependent. Da hast du als Matthias nichts davon oder nichts von dem auf deinem Konto, sondern du hast zwar vielleicht eben deine Aktien werden auch mehr wert, aber die sind auch nur auf dem Papier und du kannst die auch nicht verkaufen, einfach so. Also, genau. Und selber bist du ja, du wirst einen Lohn haben, aber letztes Mal war der noch relativ tief gewesen. Ich weiss gar nicht, wie viel er heute ist. Hast du schon ein bisschen gestiegen oder?
Ja, der ist echt nicht gestiegen. Er ist jetzt bei 4'000. Aber eben, ich meine, das ist wahrscheinlich anders. Ich glaube, vielleicht bei dir schon im Podcast oder so sicher mal den Joke gemacht. Ich bin auf dem Papier der reichste Fall meiner Kollegen und beim Lohn der ärmste. Und das ist das Leben von einem Startup-Founder oder von vielen. Und mit dem muss man irgendwie dann auch umgehen können. Und ich glaube auch nicht einbilden auf dem, was auf Papier steht.
Absolut, und das ist mir auch noch wichtig, dass man sich das bewusst ist. Man stellt euch vor, oder? Matthias, yes, okay, er hat ein Viertel in in 5 Jahren gibt es einen Exit zu 60 Millionen. Dann hat der Matthias plötzlich 15 Millionen effektiv auf seinem Konto. Und in 5 Jahren ist er noch ganz jung und finanziell ausgesorgt. Wenn das passiert, bis dann hast du 4'000 Franken Lohn, hoffentlich steigt er dann noch ein bisschen. Aber das ist einfach eben, das ist auch das Startup-Game und das muss man sich bewusst sein. Und das ist nicht einfach so, dass die Leute, die nachher irgendwann mal den Exit haben, die ganze Zeit super viel verdient haben und dann kommt der Exit, sondern das sind zuerst einmal ganz viele Jahre, wo man ganz viel muss schaffen, ein höheres Risiko trägt und nicht viel verdient. Und vielleicht klappt es. Ja, erzähl, sag du.
Ja, vielleicht kann ich noch mal etwas sagen. Oder? Ich bin jetzt schon über 5 Jahre dran. Und ich habe die ersten 3 Jahre 2'000 Franken verdient. Dann habe ich mir eine Lohnerhöhung von 1'000 auf 3'000. Und jetzt nochmal eine Lohnerhöhung auf 4'000. Also es ist jetzt nicht einmal so, dass wir sagen, ja, während der ganzen Zeit schon immer 4'000. Mhm. Sonst ist es noch mal einiges weniger gewesen. Und jetzt ist es auch... habe ich es ein bisschen angenommen, weil ich einfach gemerkt habe, ich komme gar nicht durch sonst zum Leben. Und unsere Philosophie ist schon immer auch im Team, wir können nicht so viel zahlen, aber es soll auch jeder durchkommen mit dem Lohn, den er verdient, weil sonst hat er einfach, wenn du dir als Mitarbeiter nur immer Gedanken machst, wie finanziere ich überhaupt mein Leben, dann bist du einfach auch immer abgelenkt. Und wir wollen ja nicht, dass das Team, aber auch ich, soll nicht abgelenkt sein von dieser Sorge, sondern soll sich voll können auf das Unternehmen konzentrieren und das vorantreiben. Das ist eigentlich so die Philosophie.
Ja, und 4'000 Franken ist immer noch... Ich sage jetzt sehr wenig für das, was du machst und alles. Aber das ist mir einfach irgendwie, wie so viele Leute haben da das falsche Bild davon. Und das Beispiel war noch, das einfach, wo man gerade vielleicht auch kennt, wenn man den Podcast noch hört, oder? Der Nicolas Henni, wo irgendwie, die haben ja beim Crowdinvesting auch 5 Millionen können einsammeln irgendwie letztes Jahr und das auf einer noch höheren Bewertung wie ihr jetzt. Und nachher ist er wie irgendwie glaub, plötzlich auf der irgendwie Forbes-Liste gewesen oder auf der Bilanzliste gewesen, als irgendwie einer von der reichsten Schweizer. Also ich weiß es nicht, ich glaube irgendwie sein Vermögen ist dann auf 10 Millionen geschätzt worden und dann ist er so in diesen Listen drin gewesen. Und ich habe nachher auch mit ihm geredet und er hat auch gesagt, ja, das ist so witzig, oder? Nachher kommst du so her und es zeigt, ich habe 10 Millionen Vermögen. Und auf meinem Konto habe ich nichts. Also weißt, oder ich habe einfach einen normalen Lohn, den ich verdiene. Ja, und das ist meine Firma und die hat mir noch nie einen Gewinn ausgezahlt oder irgendwas und hat nichts. Und da muss man sich einfach bewusst sein, das schätzt man völlig falsch ein. Man hat das Gefühl, du bist steinreich. Das stimmt aber. Ja, auf dem Papier, aber nein, auf dem Konto. Und das sind immer so eine spannende Diskussion, weil es ja auch oben raus teilweise nicht aufhört. Also eben, vielleicht in 5 Jahren sind es vielleicht sogar 15 Millionen. Aber auf dem Papier hast du immer noch nichts. Auf dem Papier 15 Millionen, aber auf dem Konto hast du immer noch nichts. Und irgendwann kann man sich da nicht mehr vorstellen. Hey Matthias, mega spannend. Verschiedenste Sachen geredet. Coole Entwicklung. Ich bin mega happy mit eurem Produkt. Wenn auch ich, wie auch Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt noch mehr wollen über das Crowdinvesting erfahren, habt ihr da irgendwie eine Webseite, findependent.ch/invest oder irgendwas, wo man kann darauf zugreifen.
Du kannst einfach auf unsere Webseite gehen, findependent.ch und jetzt gerade oben hat es einen Banner und verlinkt dich nachher automatisch auf die Webseite vom Crowdinvesting, wo dann alle Informationen drauf sind.
Okay, mal zu dem, perfekt. Wir haben aber jetzt auch für Leute, die zugelassen haben, noch einmal wichtig, muss man Kunde sein oder nicht, um zu investieren?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Da haben wir uns auch intern diskutiert bei unserem Team. Und wir haben uns entschieden, dass wir 2 Phasen machen. Eine erste Phase, wo nur unsere Kunden und Kundinnen können investieren ein paar Tage. Wir haben dann einen exklusiven Zugang zuerst. Und dann noch ein paar Tage ist dann offen für alle. Also da haben wir echt beide Varianten. Jetzt noch schnell, wenn ihr noch nicht Kunde sind, jetzt noch schnell Kunde werden und schon in der exklusiven Phase dabei sein und von einem coolen Produkt profitieren, wie der Nico gesagt hat. Also zumindest Nico findet es cool. Ich finde es natürlich auch cool, aber meine Meinung ist jetzt doch ein bisschen biased. Oder ihr wartet einfach noch ein bisschen länger, hoffen, dass es dann immer noch offen ist, dass wir noch nicht alles verkauft haben und dann könnt ihr auch dann noch investieren.
Und um die Kunden jetzt nochmal zu packen, haben wir auch noch einen guten Deal für die ausgehandelt, oder? Wenn jetzt jemand sagt, hey, nein, Crowdinvesting ist nicht für mich, aber ich würde gerne bei euch einfach über die App investieren, von was könnt ihr profitieren, was gibt es für einen Code, was habt ihr da vorbereitet?
Genau, wir haben mit dem Nico auch noch zu dem geredet, machen wir gerne. Wir haben den Code «Mach dein Ding» aktiviert, einfach «Mach dein Ding», alles aneinander geschrieben, gross-kleinschreibung spielt keine Rolle und dann könnt ihr das eingeben bei der Registrierung und profitieren von einem Freibetrag auf die Gebühren von 3'000 Franken statt 2'000 Franken. Und das ist wichtig, der Freibetrag, der ist ein Leben lang. Also das ist vor allem dann auch attraktiv, wenn wir über langfristig anlegen, das wir immer propagieren. Und wenn wir dann später drüber sind über den Freibetrag, dann bleibt er auch. Also wenn wir dann mal 3'500 anlegen, dann haben wir auf die ersten 3'000 zahlt er immer noch keine Gebühren.
Yes. Wichtig ist mir noch zu erwähnen, ich bekomme eine kleine Provision, wenn ihr das macht. Ich möchte transparent sein. Also es ist, ich bin absolut begeistert. Ich bin happy, die Rendite stimmt. Ich bin seit diesen 15 Monaten selber dabei am Investieren. Aber es ist auch so, dass ich da etwas überkomme. Also auch falls du jetzt zugelassen hast und denkst, hey, ich lasse so viel den Podcast, ich möchte einfach mal nicht etwas zurückgeben. Es ist wenig, aber ein bisschen etwas. Dann würde es mich natürlich auch freuen, wenn du dann sogar zwei Flüge auf einen Klatsch, sagen wir das so? Ja, genau. Mit einem Touch würdest du nehmen. Hey, Matthias, mega, mega viel Erfolg mit eurem Crowdinvesting. Es würde mich mega freuen, auch natürlich so als Aargauer zu Aargauer, wenn du das Aargauer Startup-Szene weiter wachst. Und wenn es gut kommt und ihr gerade die 5 Millionen holt und eigentlich nachher nie mehr müht und dann richtig kann Gas geben und arbeiten und profitabel werden. Ich schaue es mir definitiv selber nochmal im Detail an. Und ja, im Moment gehe ich davon aus, dass ihr mein drittes Investment werdet, aber ich kann dir noch nichts versprechen. Hey, merci vielmals. Dir alles Gute. Danke, bist du da gewesen und noch einen schönen Tag.
Danke, das würde uns natürlich freuen. Und merci nochmal für die Einladung und das Gespräch.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.